Amen, danke schön, danke schön. Ja, nochmal herzlich willkommen von mir. Ihr kennt mich eher, ich bin der Sven, für die, die es vielleicht noch anhören. Ich darf euch heute Gottes Wort bringen. Und wir haben das letzte Mal schon von Ben die Predigt gehört über, wer weiß es noch? Das Haus auf Stein bauen, oder? Es geht heute ungefähr in die gleiche Richtung, dass wir unser Leben auf Jesus bauen, dass wir auf Stein unser Haus bauen, indem wir tun, was Gott möchte. Der Leitsatz heute ist: Machen ist wie wünschen, nur krasser. Machen ist wie wünschen, nur krasser. Darum geht es heute. Und wir haben ja heute den Muttertag und ich muss ehrlich sagen, alle Mütter sind richtige Macher. Sie sind richtige Macher. Sie kümmern sich um ihre Kinder, sie waschen für ihre Kinder, sie versorgen ihre Kinder, sie sind Tag und Nacht für sie da, möchten, dass es ihnen gut geht. Sie kochen für sie. Man kocht manchmal für 3 Leute unterschiedliche Sachen. Weil unsere Teenager, jeder was anderes möchte. Die Miriam, die bügelt jeden Tag für uns alle. Also wirklich, ohne zu überlegen, ohne nachzudenken, Tag aus, Tag ein. Und deshalb sage ich wirklich, Mütter sind richtige Macher. Ja. Die überlegen nicht lange, sie tun es einfach. Und wenn dann eine Mutter mal krank wird, dann merken auf einmal die anderen, hoppala, da fehlt ja irgendwas. Und dann kommen die Kinder und sagen, ich habe nichts zum Anziehen, warum steht kein Essen auf dem Tisch? Da merken dann die Leute, was Mütter Tag aus, Tag ein machen. Ja. Und sonst wird es leicht übersehen. Warum machen die Mütter das? Sie machen es aus Liebe zu ihren Kindern. Sie möchten, dass es den Kindern gut geht. Sie möchten, dass sie gut aufwachsen. Sie kümmern sich um alles. Teilweise um den Freundeskreis, um die Schule, alles, was da ist. Aus Liebe heraus, ja. Und bei einer Mutter fällt sofort auf, wenn sie einmal was nicht macht. Und für mich sind Mütter irgendwo auch Glaubenshelden, ja. Sie leben ihr Leben für die anderen, dass es denen gut geht, denken oft nicht nach, sind natürlich auch oft überlastet, stecken ihre eigenen Bedürfnisse zurück und sind irgendwo bewundernswert einfach. Und dann gibt es einmal im Jahr diesen Muttertag und da denken auf einmal alle an die Mütter. Und das ganze Jahr nehmen sie das alles als selbstverständlich. Ist eigentlich irgendwie strange, oder? Aber heute ist Muttertag und wir wollen es heute auch feiern. Wir wollen allen Müttern danken, die sich einsetzen, Tag aus, Tag ein, für die Kinder, für die Familie, für den Ehemann und wer sonst noch alles dazugehört. Da wollen wir Ihnen heute danken. Sie sind die Helden des Tages. Und Sie sind auch ein Vorbild im Glauben. Und wäre es nicht gut, wenn wir als Christen auch so wären? Wenn wir auch unser Leben einsetzen, jeden Tag ganz normal für die anderen. Für die anderen da zu sein. Wäre doch jeder Christ so, ja? Wäre doch jeder Christ so. Heute habe ich mir auch wieder gedacht im Lobpreis, wir singen auf Sachen, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir alles für dich hin. Und dann während der Woche geht es irgendwie ganz schön weit runter. Wir sehen uns nach Erweckung. Und dann ist Gebetstreffen. Dann kommt fast keiner. Wir wissen, dass Gott Gebete hört und mit seiner Gegenwart runterkommt. Aber wer betet daheim? Jeden Tag. Wer betet daheim und sucht Gott? Wir wissen, dass Jesus für jeden Menschen gestorben ist. Er hat sein Leben gegeben. Aber wie viel erzählen wir den anderen von Jesus? Wenn ich heute was sage und du sagst, das ist nichts für dich, dann möchte ich mich entschuldigen, dann ist es für mich. Ich predige eh meistens auch für mich. Das heißt, viele Sachen vielleicht, die ich ein bisschen überspitze und übertreibe, denk einfach, sie sind für mich. Ich rede dann für mich. Okay? Wir haben oft so viele Wünsche. Wir sind oft mehr Leute, die wünschen, als machen. Machen ist wie wünschen, nur krasser. Aber viele Christen wünschen sich nur was. Sie singen am Sonntag, Herr, ich gebe dir mein Leben. Und während der Woche sieht man nicht viel davon. Unser Kopf ist so voll mit Erkenntnis, was nicht umgesetzt wird. Was einfach nicht umgesetzt wird. Wir sind so beschäftigt im Alltag. Der Alltag überrennt uns. Und unser Alltag dominiert unser Leben, aber nicht unser Glaube an Jesus. Und deshalb sagte Jesus, wer diese meine Rede hört und sie tut, dem vergleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baut. Und wenn dann der Sturm kommt, wundern wir uns oft, dass wir gerüttelt und geschüttelt werden, weil wir einfach Jesus zu wenig in unserem Leben haben oder weil wir zu wenig wirklich mit ihm leben. Und das Problem ist oft, wir machen einfach Sachen nicht. Wir machen es einfach nicht. Wir reden nicht mit unseren Arbeitskollegen oder wir beten vielleicht zu wenig für unsere Angehörigen. Nicht alle. Ich weiß, wir haben ja viele treue Christen, ja, die sich einsetzen. Aber trotzdem, ich merke in meinem Leben, da ist einfach ein Defizit. Am Sonntag hast du Gottesdienst und dann, du schaust gar nicht richtig, ist schon Mittwoch und dann denkst du dir, wo war Jesus in meinem Leben die letzten 3 Tage? Was hat er gemacht? Hat es überhaupt eine Rolle gespielt, dass Gott in meinem Leben ist? Hat überhaupt irgendjemand mitbekommen in den letzten 3 Tagen, dass ich Jesus nachfolge? Dass ich ihn lieb, dass ich ihm vertraue. Wann haben wir das letzte Mal jemand von Jesus erzählt? Wann haben wir das letzte Mal jemand zu Jesus geführt? Wie benehmen wir uns, wenn wir alleine sind, wo uns keiner sieht? Wo holst du deine Kraft von Jesus heraus? Aus dem Sonntagsgottesdienst? Vielleicht Hauskreis? Oder holst du deine Kraft aus deiner stillen, täglichen Begegnung mit Jesus? Mütter sind Macher, die machen es jeden Tag, Tag aus, Tag ein. Und bei ihnen fällt es auf, wenn sie etwas nicht machen. Und bei Christen fällt es auf, wenn sie etwas machen. Bei Christen fällt es auf, wenn sie etwas machen. Dann kommen sie nach vorne, geben Zeugnis. Und es ist auch gut so, es soll zur Ermutigung aller dienen. Aber sollte es nicht andersrum sein? Eine Mutter kommt nicht nach vorne und sagt, ich habe jetzt wieder 3 Tage die Klamotten gemacht für meine Kinder. Oder ich habe jetzt wieder das Essen auf den Tisch gestellt. Aber bei den Christen ist es so, wenn sie dann einmal jemand von Jesus erzählen, dann kommen sie, ja, es ist super, es ist gut, es ist alles okay. Aber das hat nichts mit Lebensstil zu tun. Es hat nichts mit Lebensstil zu tun. In Jakobus 1,22 heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Es reicht nicht, das Wort nur zu hören, man muss auch tun, was es sagt. Der Ausdruck Täter des Wortes bezieht sich nicht auf Leute, die ab und zu gehorchen, sondern auf solche, deren Haltung und Wissen vom Gehorsam geprägt sind. Es ist ein Unterschied, ob ich an einem Wettlauf teilnehme oder ob ich ein Wettläufer bin. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Klasse mal unterrichte oder ob ich Lehrer bin. Wettläufer sind fürs Laufen bekannt, Lehrer fürs Unterrichten. Das kennzeichnet ihr Leben. Genauso sind Täter des Wortes für ihren Gehorsam gegenüber biblischen Wahrheiten bekannt. Sei nie damit zufrieden, nur ein Hörer des Wortes zu sein, sondern erweise dich als Täter des Wortes in deinem ganzen Christenleben. Tag aus, Tag ein, nicht nur am Sonntag, nicht nur bei Evangelisationsveranstaltungen. Dein Anspruch, Christus zu lieben, bedeutet nur etwas, wenn du tust, was er sagt. Jesus hat das oft gesagt, in Lukas 6,46, was heißt er mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Oder in Johannes 15, 13 gibt Jesus eine größere Erklärung. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr in meinem Namen bittet. Jesus möchte, dass wir Freunde sind. In einer anderen Stelle sagt Jesus, ihr seid nicht mehr Sklaven. Aber oft benehmen wir uns wie Sklaven. Wir wissen, wir sollen evangelisieren, wir sollen beten, wir sollen die Bibel lesen. Und da machen wir es vielleicht mehr recht als schlecht aus diesen Verpflichtung heraus, wir müssten irgendetwas für Jesus tun. Aber das ist ein Sklave, das ist ein Verhalten von einem Sklaven. Jesus sagt, es muss ein Wunsch in unserem Herzen sein dafür. Es muss ein Brennen in unserem Herzen sein. Es geht nicht darum, mehr zu machen, mehr zu machen, mehr zu machen. Du kannst dein Leben lang in der Gemeinde sein und immer ein Sklave sein. Und nie Sachen von Herzen machen. Und du wirst nichts bewirken, gar nichts. Es geht darum, erfüllt zu sein von seinem Geist, getrieben zu sein von der Liebe. Aber woher kommt das? Wie kommen wir dazu? Wie kommen wir in so einem Zustand, dass wir nicht mehr Sachen, die in unserem Kopf sind, tun, weil wir wissen, wir sollen sie tun, sondern dass es in unser Herz kommt, dass es uns durchdringt. Und dann werden die Leute merken, boah, der hat was, was ich nicht habe. Wie kommen wir dazu? Wünsche verändern nichts. Wünsche sollen eine Motivation für das Handeln sein. In Offenbarung 2,1 lesen wir der Brief an die Gemeinde in Ephesus. Da heißt es, Jesus sagt zu der Gemeinde, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut, und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast du meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Das ist eigentlich eine gute Aussage für eine Gemeinde, ja? Du hast dich bemüht. Du hast viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Du hast gegen ihre Lehre von den falschen Aposteln bist du angegangen. Und dann sagt Jesus, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Jesus sagt, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Jesus weiß, warum wir was machen, warum wir was nicht machen. Was waren die ersten Werke? Warum sagt Jesus, geh zurück zum Anfang? Weil du damals die Sachen gemacht hast, weil du Jesus neu erfahren hast, weil du begeistert warst, weil du gemerkt hast, Gott liebt dich und weil du es aus Liebe zu ihm getan hast. Und Jesus sagt, da müssen wir wieder zurück. Dass wir diese Leidenschaft in uns wieder haben, diese Liebe zu Jesus und nicht, dass unsere Pflichterfüllung, das, was man alles als Christ machen soll. Zum Beispiel der Kampf gegen Sünde. Warum sollten wir gegen Sünde kämpfen? Weil wir das nicht machen dürfen, dann finden wir Sachen, die sind so in der Mitte irgendwie und dann sagen wir, ja, das geht schon irgendwie. Wir sollten Sünde bekämpfen, weil wir Jesus lieben, weil Jesus das Wichtigste in unserem Herzen sein soll, weil diese Liebe die Sünde vertreibt. Das sollte sein. Und Jesus hat nicht gesagt zu der Gemeinde, mach noch mehr, geh noch mehr raus zu den Menschen, mach das und das noch mehr. Er hat gesagt, geh zurück zu deiner ersten Liebe. Kehre um, tu Buße. Und ich denke mir, das ist was wir alle machen müssen. Und das sollte auch Es ist nichts Schlimmes, umzukehren. Es heißt nicht, dass wir deshalb schlechter sind oder es ist kein Verurteilen, sondern es ist eine Chance, eine Herausforderung, sein Leben zu ändern und mehr mit Gott zu gehen, tiefer in die Beziehung zu Jesus einzusteigen. Ja, wie kommen wir da raus? Wie kommen wir da raus? Ein klassisches Beispiel ist für mich Petrus. Jeder kennt ihn, der ungestüme Petrus. Und wir lesen in Matthäus 26, 31. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Und dann später, aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte, und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Paulus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Genauso haben es auch alle anderen Jünger übrigens auch beteuert. Aber Petrus steht da im Mittelpunkt. Petrus war einer, der sich viel gewünscht hat, der aber kein Macher war, ja, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Und wir lesen da in der Parallelstelle davon, in Lukas 22, 31, Simon, Simon, der Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch doch sieben wie Weizen, doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Petrus sagte, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar mit dir zu sterben. Doch Jesus entgegnete, Petrus, lass mich dir etwas sagen. Noch bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Wir lesen hier, dass Jesus schon vorher für Petrus gebetet hat. Genauso steht Jesus auch für uns alle ein im Gebet. Er steht für uns alle ein im Gebet. Als es darauf ankam, sagte Petrus dann, ich kenne den Mann nicht. Ich bin keiner von denen. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Und er hat Jesus verleugnet. Aber es gibt eine Chance für Veränderung, weil Jesus nicht aufgibt, weil Jesus uns nicht aufgibt, weil Jesus an uns arbeitet, weil er die Nähe zu uns sucht. Doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Petrus war von Anfang an kein Macher, aber Jesus gibt uns nicht auf. Er betet für uns, er sucht die Gemeinschaft zu uns. Er unterhielt sich mit Petrus am Lagerfeuer bei dem See. Er verurteilt ihn nicht für seinen Verrat. Er vergab ihn nicht nur, sondern er berief ihn. Es ist so eine tiefgehende, liebevolle Begegnung, die Jesus mit Petrus hatte nach seiner Auferstehung. Und wo er wirklich das verarbeitet hat, dass er ihn verraten hat. Und der Schlüssel ist, dass Jesus dieses Gespräch mit Petrus hatte. Dass er diese innige Gemeinschaft hatte dort. Und ich denke mir, das ist das, was wir brauchen. Ja? Bevor wir irgendwo hingehen, such deinen Herrn zu Hause. Nimm dir Zeit, red mit ihm den ganzen Tag, wenn es geht. Frage ihn, sag ihm, wie dein Leben ist. Sag ihm, was du dir wünschst mit ihm. Sag ihm, wie deine Beziehung zu ihm ist. Und sei ehrlich zu ihm. Und er wird mit dir reden, er wird dir begegnen. Und du wirst merken, dass seine Liebe dein Herz ergreift. Und dann passiert Veränderung. So wie bei Petrus. Er hat Petrus' Leben verändert. Ein Wünscher wurde zum Macher. Und er war eine Säule der christlichen Gemeinde. Und Jesus hat, als er schon für ihn gebetet hat, wusste er schon, welche Berufung auf sein Leben liegt. Dass er nicht nur ein Apostel ist, sondern eine Säule der christlichen Gemeinde. Und er folgte Jesus nach bis in den Tod. In Johannes 11, 36 lesen wir, Simon Petrus sagte, Herr, wohin gehst du? Und Jesus erwiderte, wo ich hingehe, dahin kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst du mir dorthin folgen. Oder in Johannes 21, 18,
Als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm, folge mir nach. Es wird vermutet, dass Petrus ungefähr 64 nach Christus in Rom hingerichtet worden ist. Ich will auch Jesus nachfolgen, bis in den Tod. Aber ich kann momentan nicht sagen, ob ich wirklich dazu bereit bin. Ich hoffe, wenn es soweit ist, wenn es dazu kommen sollte, dass die Bereitschaft da ist. Aber das geht nur aus einer innigen Beziehung zu ihm. Und genauso wie Jesus hier an Petrus gearbeitet hat, möchte er auch an deinem Herzen arbeiten. Jesus will alles von dir. Er will keine halben Sachen. Er will dich ganz haben. Und wenn du ehrlich bist, willst du Jesus auch ganz haben. Hoffentlich. Aber es kostet halt auch was. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Und es ist so wichtig, dass wir nicht unseren Leben vom Alltag regieren lassen, sondern von der Gemeinschaft mit Jesus. Die Gemeinschaft von Jesus muss an oberster Stelle sein. Und dann soll sich der Alltag darunter ordnen. Wir haben so viele Probleme und Nöte, obwohl Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch gegeben werden. Alles andere. Ich weiß, es ist nicht immer einfach. Aber Jesus ist immer für dich da. Er lässt dich nie alleine. Und er möchte dein Leben haben. Er möchte dein Herz haben. Und er gibt sich nicht zufrieden mit weniger als 100%. Es geht gar nicht mehr darum, es geht nicht darum, mehr zu tun. Es geht wirklich nicht darum. In Johannes 15,4 sagt Jesus, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Frucht bringt man aus der Gemeinschaft mit Jesus heraus. Und Jesus möchte keine Sklaven, er möchte lebendige Steine. Und das geht nur, wenn wir nah an Jesus bleiben. Es gibt einen Unterschied zwischen statisch dienen oder aus Leidenschaft dienen. In unserer Gemeindevision heißt es, wir wollen anderen Menschen mit Leidenschaft dienen. Sie sollen merken, dass wir verliebt sind in Jesus. Sie sollen merken, dass wir sie lieben. Ja. Das geht nur aus einer engen Beziehung zu Jesus heraus. Nur wenn wir in enger Beziehung zu Jesus stehen und ihm dienen, entfaltet sich die ganze Schönheit der Gemeinde. Dann heißt es nicht, der Dienst muss ausgefüllt werden, der Dienst muss ausgefüllt werden, da brauchen wir jemanden, sondern dann kommen die Leute und sagen, hey, ich kann das, ich will das machen. Oder ich will Malkurs anbieten oder ich möchte was anderes machen und lade die Leute ein. Dann kommt die ganze Kreativität von jedem Einzelnen zur Geltung. Jeder von euch hat was, was kein anderer kann. Jeder von euch ist einzigartig, wie kein anderer. Und Gott möchte, dass alle diese Gaben, diese Genialität von jedes Einzelnen zur Geltung kommt. Es ist wie ein buntes Mosaikbild, ja. Und was entsteht. Und so möchte Jesus, dass die Gemeinde ist. Ich bin so begeistert von den Lego-Tagen. Das ist für mich so ein super Beispiel gewesen, ja. Wir waren 45 Freiwillige aus drei Gemeinden. Aus drei Gemeinden, die manche Besucher sind gekommen und haben gesagt, wie, ihr seid drei Gemeinden, das ist wie eins, das ist wie eine Gruppe. Seid ihr wirklich drei? Haben wir gesagt, ja, wir sind drei. Wir haben zusammengearbeitet und teilweise war es richtig anstrengend. Am ersten Tag, ich bin um 9:30 ins Bett, das habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Weil es war echt anstrengend. Aber es hat so viel Spaß gemacht, ja. Und die Kinder waren begeistert, wir haben Umfragen gemacht. Die Umfragen lagen bei 100%. Irgendwo mal waren es mal 97, Aber unglaublich, unglaublich. Und es hat so viel Spaß gemacht. Und für mich war das ein Beispiel, wie man echt begeistert Jesus nachfolgt. Und ich möchte als Christ, möchte ich wie eine Mutter sein, ja. Jemand, der alles für Jesus gibt, wie eine Mutter alles für ihr Kind gibt. So gut sie eben kann, aus Liebe heraus. Damit es den anderen gut geht. Treu, Tag aus, Tag ein. Und ich möchte unsere Vision leben, die die Gemeinde hat. Ich möchte mit Leidenschaft Menschen dienen. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Weil ich die Menschen liebe. Und weil ich meinen Gott liebe. Ich möchte Antworten haben für jeden. Ich möchte Antworten haben. Und Jesus ist die Antwort für alles. Und er gibt uns ganz konkrete Sachen. Ich möchte gemeinsam mit unseren Geschwistern Moosburg erreichen. Wir haben uns nicht auf Moosburg fixiert, weil es eine besondere Stadt ist, sondern weil wir einfach hier sind, weil die Gemeinde in Moosburg ist. Da zählt natürlich der Umkreis auch dazu. Und Jesus möchte auch, dass du daheim deine Leute erreichst. Das heißt, deine Verwandten, deine Arbeitskollegen, deine Freunde, deine vielleicht die Kassiererin im Supermarkt. Und deshalb müssen wir versuchen, jeden Tag uns irgendwie auszurichten auf Jesus, einfach die Zeit mit ihm genießen und dann, dass er in unserem Leben mehr dominant ist als diese ganzen Alltagssachen, Arbeit und Kindererziehung und was da alles drunter fällt. Und wir möchten ein Zuhause haben, hier in der Gemeinde, wo wir uns gegenseitig ermutigen in unserer Beziehung zu ihm, dass wir wachsen, dass wir vorwärts kommen. Lass uns Macher sein. Und nicht wünschen. Wünscher. Lass uns ein krasses Leben haben mit Jesus. Amen.